Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 328. Ich unterhalte mich heute mit Johann König, dem Popstar unter den Galeristen. Zumindest wird er in dem ein oder anderen bekannten Medium so bezeichnet. Ich lerne mit Johann im Podcast, wie der Kunsthandel funktioniert. Er betreibt in Berlin eine sehr bekannte Galerie, verkauft Werke von sehr bekannten Künstlern zu, aus meiner Sicht, sehr hohen Preisen. Wie kommen diese Preise eigentlich zustande? Wie finden Künstler und Galeristen zusammen? Welche Rolle spielen digitale Absatzkanäle? Wie wichtig sind Messen nach Corona? Und was würden eigentlich Bilder von Supergraf kosten, wenn wir uns darauf einigen, dass ich welche male? Darüber sprechen wir. Ist für mich extrem lehrreich gewesen. Ich glaube, den meisten von euch wird diese Folge auch gefallen. Und ganz am Ende vom Podcast haben wir noch die Idee, eine Kollektion ganz exklusiv für Kassenzone-Hörer anzubieten. Die hat was mit dem Thumbnail zu tun, was zu diesem Podcast hochgeladen wurde. Also wenn ihr jetzt hier in eure Podcast-App mal guckt, welches Bild hier hinterlegt ist, darüber reden wir ganz am Ende und wie ihr das kaufen und erwerben könnt und warum das dann nur Kassenzone-Hörer kaufen und erwerben könnt, das besprechen wir auch im Podcast. Also erstmal viel Spaß dabei und ich hoffe, danach seid ihr etwas schlauer. Johann, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute mit einem meiner Lieblingsthemen, Kunst. Nee, ist gar nicht mein Lieblingsthema, da kenne ich mich nicht so aus. Deswegen freue ich mich umso mehr, dich hier im Podcast zu haben. Du wirst ja in den Medien beschrieben als Popstar der Galeristen. Es gibt ganz viel Dokus über dich. Du hast sogar eine eigene Wikipedia-Seite. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal einen Gast hatte, der eine eigene Wikipedia-Seite hat. Vielleicht Tarek Müller, aber viel mehr dürften das nicht gewesen sein. Heute reden wir also über den Kunsthandel, mal ganz anders als die Gespräche, die du sonst immer so führst, nämlich aus einer echten Handelsperspektive. Willkommen, Johann, erzähl doch mal ganz kurz selbst über dich, wer du bist, was dich ausmacht und womit du Geld verdienst.
Hi Alex, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Galerist und Unternehmer, bin übergegangen jetzt eigentlich zu der Selbstbezeichnung Unternehmer und Kunstvermittler, weil das ist sozusagen mein erklärtes Ziel, Kunst zu vermitteln. Bevor man es verkauft, muss man die Kunst vermitteln. Und das Tolle ist, weil du gerade sagst, du kennst dich nicht so gut aus, das Tolle ist, bei der Kunst muss man sich eigentlich auch nicht auskennen, weil sie muss eigentlich nur gefallen. Und wenn man was kauft, was einem gefällt, kann man per se schon mal nichts falsch machen, anders jetzt als bei Aktien oder anderen Anlagen. Ich verkaufe Kunst von den Künstlerinnen, die ich vertrete, und privaten Sammlern, institutionellen Sammlern, Händlern. Also es gibt den Primärmarkt und den Sekundärmarkt. Und dann betreibe ich eigentlich alles, was ich mache, ist ein bisschen wie so ein Medienhaus. Wir bringen ein Magazin raus, machen einen Podcast, machen Kunstberatung. Aber alles dient immer dem Zweck, Kunst breiter und mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken.
Kannst du mal den Kunstmarkt ein bisschen besser beschreiben? Also wie viel wird denn mit Kunst, ich weiß gar nicht, wie man das abgrenzt, umgesetzt in Deutschland, primär und sekundär? Und welche Rollen spielen da Galerien? Und ist zum Beispiel sowas, was Lumas verkauft, gehört das auch in diese Abgrenzung Kunstmarkt oder ist das noch zu niedrigschwellig?
Also ich finde persönlich, dass Lumas da natürlich am äußeren Rand des Mainstreams und der Dekoration mehr als Kunst, aber trotzdem zu Kunst dazugehört, weil das irgendwie dann doch im weitesten einfach Teil davon ist und das so für die Leute vermittelt wird und der Motivation für die kaufenden Kunden eben auch eine künstlerische Auseinandersetzung ist. Und ich würde denken, es gibt ja nicht genaue Zahlen, aber man geht so von 1 Milliarde Euro Umsatz im Kunsthandel aus. Das beinhaltet Galerien und Auktionshäuser.
In Deutschland oder in Europa?
In Deutschland, ja. In Deutschland.
Okay. Und auf wie viele Galerien teilt sich dieser Umsatz aus?
Also es gab gerade eine Studie von der IFSE und die kommen zu dem Ergebnis, dass bei Galerien geht man von 700 Millionen aus. Und das, mir kommt das zu viel vor, dass 5% aller Galerien 50% des gesamten Umsatzes verantworten.
Und du gehörst ja hoffentlich zu diesen 5%.
Wir gehören definitiv zu den 5%, ja. Wir machen so um die 20, 25 Millionen Euro im Jahr Umsatz.
Und du hast, das kann man auch bei Wikipedia nachlesen, ihr habt da in Berlin 2012, also vor ungefähr 10 Jahren, habt ihr so eine ausgemusterte Kirche gepachtet, genau. Und habt dort eure Galerie reingebaut. Kannst du ein bisschen, ich würde gerne ein bisschen, bevor wir quasi über Online und woher kommen die Kunden, mal das so ein bisschen besser beschreiben. Also wie ist das, wie ist die Herangehensweise an so ein Geschäftsmodell, weil anders jetzt als bei einer Kick-Filiale oder einem Rewe-Abholstation gibt es ja wahrscheinlich keine öffentlichen Daten, wie hoch irgendwie der Kunstumsatz jetzt an so einer Stelle mitten in Berlin ist. Bist du da mit einem festen Kundenstamm irgendwie hingegangen? Hattest du schon irgendwie ein festes Set an Künstlern, bei dem du voraussagen konntest für die nächsten 2 Jahre ab Zeitpunkt der Anmietung, wer was wann ausstellt und wie viel Umsatz pro Künstler erzielt wird? Ist das ein deutlich schwerer planbarer Markt?
Naja, es ist nicht so einfach zu projizieren. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, das mit Lumas zu vergleichen, weil das kennen vielleicht viele, die ja in Top-Innenstadtlagen sind, bei hohen High-Street-Mieten und quasi neben anderen Konsumgüterläden auf höherem Premium-Niveau quasi ihre Produkte verkaufen. Bei uns ist es so, wir sind in einer brutalistischen nachkriegsmoderne Kirche, die eben in Kreuzberg ist, mitten in Berlin. Das ist der geografische Mittelpunkt der Stadt, aber es ist eben überhaupt gar kein Stadtzentrum. Also es ist eher ab vom Schuss, es ist zwar super zu erreichen und wir haben auch 25 Parkplätze vor der Tür, was ein irre Plus ist, was ich damals gar nicht gesehen habe, als ich die Immobilie erworben habe. Aber was es vor allem ist, ist es ein wirklich unglaubliches Erlebnis und eine Erfahrung, die man macht, wenn man die Galerie besucht, die man nicht mehr vergisst. Weil es ist eben ein sehr, sehr besonderer Raum. Man kommt rein und ist erstmal im Buchladen. Wir haben einen eigenen Buchladen und im Souvenirshop und hinterm Tresen hängen die Editionen. Das beschreibe ich, weil ich glaube, das ist ganz sinnvoll zu verstehen quasi. Dann geradezu ist die ehemalige Kapelle, also das ist, wo früher eben gebetet wurde und der Altar und so, das ist aber alles weg. Es gibt keine weißen Wände, wie man die sonst aus Galerien oder Museen kennt, sondern es sind alles Ziegelmauern, das sind Trümmersteine aus dem Zweiten Weltkrieg, die zusammengetragen wurden und damit wurde das Gebäude wieder aufgebaut. Also es ist ein sehr konzeptuelles, Hoffnung ausstrahlendes Gebäude. Nach innen, nach außen ist es eher wie so ein Hochbunker. Und dann kommt man in den ersten Stock und da ist ein riesiger Ausstellungsraum, den wir geschaffen haben, der vorher so nicht da war, weil wir die Kirche in zwei Teile geteilt haben, den Raum. Und das sind in der Regel Ausstellungen, wo es gar nicht um den Verkauf geht, sondern die, wenn du so willst, die Nebenprodukte verkaufen, weil die Erfahrung, die man da oben in diesem Raum macht, so stark ist, dass man gleich was kaufen will, weil man eben dieses Erlebnis der Begegnung mitnehmen will. Und dann gibt es noch einen zweiten Bereich, der ist wieder im Erdgeschoss. Hinter der Bücherwand ist abgekordelt und hinterm Vorhang noch, wenn du so willst, eine Private Sales Bereich, wo eben Kunstwerke angeboten werden von den von uns vertretenen Künstlerinnen und Arbeiten aus dem Sekundärmarkt, eben aus dem Handel, aus dem Bestand. Dann haben wir 8 Sales-Leute, die Künstler, also quasi die Produzenten betreuen und die Kunden beraten und suchen gerade aktuell ein Sales-Team-Manager, der die ganzen Sales-Leute ein bisschen steuert, weil da merke ich, das funktioniert noch nicht gut genug.
Und kannst du noch mal ganz kurz die Sekundär- und Primärmarkt definieren? Ich glaube, die meisten Hörer hier, ohne den Hörern jetzt zu nahe zu treten, sind jetzt keine ausgewiesenen Kunstkenner oder Kunstkäufer. Was ist da genau der Unterschied?
Also der Primärmarkt ist die Kunst, die man bei den Künstlerinnen direkt kauft oder bei den Galerien, weil die Galerien quasi in Kommission die Kunst verkaufen. Also in der Regel ist eine Galerie Kommissionär und nicht Eigentümer. Und das ist der Primärmarkt. Also direkt beim Künstler, direkt bei der Galerie oder auch direkt im Kunstverein. Da gibt es oft, das ist auch eine Kaufempfehlung, da kann man oft gut, günstig junge Kunst kaufen. Die machen so Jahresgaben zur Unterstützung der Kunstvereine. Und das ist quasi auch direkt vom Künstler. Das Gute daran ist 100% fälschungssicher, weil es kommt ja direkt vom Künstler. Der Sekundärmarkt ist der Zweitmarkt, der gebrauchte Kunstmarkt, wenn du so willst. Also alles, was schon mal verkauft wurde, Auktionen, private Sammler, eine Galerie, die es wiederum von einer anderen Galerie gekauft hat, genau, der freie Handel.
Okay, okay. Und grundsätzlich zum Geschäftsmodell, du hast gerade beschrieben, ihr bekommt eine Kommission, wenn ihr ein Bild eines Künstlers verkauft. Angenommen, ich werde jetzt Künstler bei euch so und kann irgendwas besonders Schönes, keine Ahnung, Fotos machen, Drohnenfotos oder irgendwas malen oder irgendwelche Installationen bauen. Dann komme ich zu dir oder wir treffen uns irgendwie und dann sage ich, hier sind irgendwie so, ich kann dieses Jahr 12 Werke produzieren, wir einigen uns. Wie sieht denn dann so ein Deal aus? Wie findet jetzt so eine Preisfindung statt für, bleiben wir mal bei dem Thema Fotos, ja, irgendwie auf sozusagen, oder ist das überhaupt ein Thema bei dem, was ihr verkauft, oder muss ich doch irgendwas malen? Ja,
interessanterweise ist der Fotomarkt vielleicht auch wegen Lumas nicht mehr so auf einem High, sondern eher stagnierend, wenn nicht ganz also eher sehr schwächelnd. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist Malerei, okay. Weil da können sich alle was drunter vorstellen. Du bist jetzt Maler.
Ich bin jetzt Maler. Ja, 10 Werke im Jahr.
Ja, das ist zum Beispiel, da fängt schon an, das, so eine Verpflichtung, das gibt's gar nicht. Es gibt keine Verträge. Und es gibt natürlich sowas wie eine quasi Exklusivvereinbarung, aber jetzt keine, es gibt keine bindenden richtige so Vertretungsverträge, wie ich das jetzt selber mit meiner Agentin gemacht habe oder mit dem Podcast-Produzenten oder so, das gibt's nicht. Aber es gibt so was wie lose Vereinbarungen, ja. Und dann, du bist jetzt Maler, ich entdecke deine Kunst für mich. Ich finde, man kann nicht so wirklich Künstler entdecken, aber ich finde das spannend, lade ich jetzt an und sag, komm, Alex, wir machen eine Ausstellung. Dann ist quasi eigentlich klar, dass wenn du mit mir arbeitest, dass du nicht nur mit jemand anderem arbeitest, beziehungsweise würdest du das naturgemäß mit mir besprechen. Das Interessante ist, dass es sehr viele Codes und Regeln gibt im Kunstmarkt, die irgendwie für alle bestehen, aber keiner transparent drüber spricht. Und das ist das größte Problem an unserem Markt, weil alle anderen Luxusmärkte boomen und der Kunstmarkt zum Teil auch, aber er zum Teil stagniert auch stark. Und das liegt an der mangelnden Transparenz, weil jetzt kommt es zur Preisfindung, dann würde ich sagen, kosten deine Bilder, ich würde günstig anfangen und sagen, so eine Leinwand, sagen wir mal 150 mal 100 Zentimeter, würde ich anfangen mit vielleicht 4.000 Euro und das ergibt sich eben in der Regel aus dem Schlüssel. 150 plus 100 Zentimeter x ein Faktor. Aber das machen wir dann gemeinsam. Ja, vielleicht hast du auch schon selber Erfahrungen, hast schon mal was verkauft im Studium oder auch bist Autodidakt und hast aber trotzdem in deinem Netzwerk schon mal was verkauft. Das ist sowieso den ersten Rat, den ich allen Künstlern gebe. Wartet nicht darauf, dass irgendeiner kommt, sondern nehmt das Glück selber in die Hand. So, dann haben wir diesen Faktor jetzt festgelegt und machen die erste Ausstellung und dann ist meine Rolle, die Arbeiten gut zu platzieren und eine Galerie wie meine, die quasi schon einen Track Record hat, der seinesgleichen sucht, ist wie ein guter VC-Fonds oder ein Angel-Investor, wo man weiß, dieser Angel-Investor, der hat von 10 Nägeln auf den Kopf getroffen. Ich kann mir dann aussuchen, an wen ich dann deine Bilder verkaufe. Und das ist eben auch das Verrückte am Kunstmarkt. Obwohl wir jetzt gesagt haben, die kosten nur 4.000 Euro, ich könnte sie wahrscheinlich auch für 12 verkaufen. Aber trotzdem verkaufen wir sie für 4 und kommen da in das Privileg, dass wir uns aussuchen können, an wen wir sie verkaufen.
Und von den 4.000 zum Runterbrechen, wie viel bleibt da bei dir? Was kommt bei mir an?
50%.
50%. Das ist jetzt ein normaler Faktor auch. Also jetzt,
ja, das ist üblich, genau. 50%, ja.
Okay, und dieser erste Preis, die 4.000 Euro für das Supergraf-Gemälde aus einer großen Serie, Wie kommt der zustande? Also ich verstehe jetzt, du hast ja als Galerist, du bist ja mehr als ein VC-Fonds, weil im VC-Fonds, wir sehen das ja auch bei Spryker, da gibt es ja festgelegte Multiples, ne? Wie viel Umsatz mache ich, wie stark wachse ich, wie ist mein Umsatz verteilt, und darauf gibt es dann irgendwie einen Hebel, der eine Bewertung festlegt, und dann gibt es dann noch ein bisschen Spielraum für den VC. In meinem Fall, bei den grafischen Gemälden, da gibt es ja kein Beweis. Vielleicht habe ich mal ein Bild an einen Freund verkauft oder an meine Eltern für 3.000 Euro, aber diese 4.000 Euro fallen ja irgendwie vom Himmel. Die legst du ja fest.
Die legen wir zusammen fest. Die lege ich nicht fest. Das machen wir zusammen. Das macht der Künstler mit dem Galeristen. Es geht wieder bei der Börse, geht es um die Zukunft. Also es ist, es gibt ja Faktoren. Es gibt den Faktor Qualität, ja, talentierter Maler, das liegt natürlich dann im Auge des Betrachters, der Experten, die da drauf schauen oder meinen, Experten zu sein. Und dann gibt es natürlich mich als Galerie, die dich dann vertritt. Das machen dann zum Beispiel spielt eine große Rolle. Da gucken die Käufer, Sammler, Institution, wer auch immer, schon sehr genau hin. Wird der Supergraf jetzt von König schon vertreten oder ist der einfach nur da jetzt mal für eine Ausstellung vertreten? Ja, weil das ist okay. Sozusagen wie, ist einer privat investiert, ja, ist jetzt der Fonds privat drin oder, also der Fonds, ist jetzt der Polly irgendwie da privat involviert oder macht er das mit Visionaries Club als Fonds? Also solche Unterscheidungen spielen eine Rolle, und dann ist natürlich auch immer zu gucken, ist der Supergraf jetzt als Maler ein Abklatsch von einem anderen Maler, und man hat das Gefühl, das ist ja nichts anderes als eine Reproduktion seines Professors oder von jemand anderem, der gerade irgendwie trendet, oder ist der Supergraf wirklich in seiner Arbeit so besonders objektiv, also gar nicht jetzt nur ob es gefällt oder nicht, sondern kann man wirklich sagen, das ist einzigartig. Und dann kommen Faktoren dazu, wie viel macht der, sind das jetzt, weiß man, der macht 40 Bilder im Jahr oder 100 Bilder im Jahr, und dann spielt es eben eine ganz, ganz große Rolle, wer hat denn eigentlich gekauft? Und wenn die Leute jetzt mitbekommen, ich habe an Christian Bauers verkauft und an Julia Stoschek, die aber gar nicht eigentlich Bilder kauft, weil die nur Medienkunst kauft, und an das MoMA hat auch schon ein Bild gekauft, dann geht's ab.
Ah, okay. Und also es ist relativ viel Ungeplantes dabei. Also vieles hängt dann so ein bisschen von Word-of-Mouse-Effekten ab. Vielleicht bin ich auch total talentierter Instagram-Influencer und kann dann auch so ein bisschen Nachfrage erzeugen, und daraus entsteht dann halt so einen Markt. Aber dieser Markt muss ja... Genau. Es gibt ja eine begrenzte Käuferschicht. Das heißt, ich verdränge ja damit automatisch an andere Künstler, oder? Der Markt wächst, wie du hast ja eine Milliarde gerade genannt als so Preis. Das heißt, wenn jetzt 100 grafische Maler in den Markt eintreten, dann müssen auf der anderen Seite ja wieder ein paar austreten.
Nee, das ist nicht so. Also der ganze Kunstmarkt ist nicht, also der Kunstmarkt der Galerien, glaube ich, ist schon ein bisschen the winner takes it all, aber bei der Kunstproduktion ist es nicht entweder oder. Also das, da gibt es, würde ich sagen, kein Limit. Es gibt nur nicht so viel, was als relevant angesehen wird. Und das ist eben auch ein bisschen ein Problem, dass ich glaube, dass diese Gatekeeper-Funktion von den Galerien überschätzt wird. Aber natürlich ist quasi die, wo Kunstwerke von jüngeren Positionen, jetzt du als Supergraf-Beginner, ja, gefunden werden, die ist nicht so groß. Es gibt nicht so viele, weil das Problem ist natürlich, wo vertrauen die Leute ihr Geld an? Ja, und wenn sie sagen, den Supergraf finden sie gut, oft ist das so, ja, die folgen dir dann schon oder finden das interessant, was du machst, aber du willst vielleicht auch schon 4.000 Euro fürs Bild haben, und dann ist irgendwie unklar, wohin entwickelt sich das. Und sobald ich aber ins Spiel komme und dich ausstelle, ist irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass sich das sehr gut entwickelt, natürlich sehr, sehr viel höher. Oder auch eine andere Galerie, die Relevanz hat. Ja. Aber das ist sozusagen der Beginnermarkt. Interessant wird's, Wir haben jetzt in Corona noch ein anderes Format gestartet, das nennt sich Markt in St. Agnes. Da bilden wir quasi den Kunstmarkt ab, Primär- und Sekundärmarkt. Und wir können eben ganz klar sehen, und das ist auch, wenn man jetzt, sage ich mal, Anlageberatung macht, genau das Richtige, dass Blue-Chip-Titel, also renommierte Positionen, die schon einen Zweitmarkt haben, der belastbar ist, natürlich viel, viel besser sind und dass man da viel besorgter investieren kann, wenn du so willst. Das ist aber wie in allen anderen, wie bei Immobilien auch. Bis das Mietshaus, was du und ich jetzt in Berlin kaufen können, das haben schon 50 andere Top-Investoren abgelehnt. Deshalb können wir davon ausgehen, dass das jetzt nicht so top ist. Und so ähnlich ist das jetzt bei sehr gefragten jungen Positionen auch. Da muss man sich erstmal entweder muss man eine gute Beziehung aufbauen oder man muss sich hochkaufen, sage ich mal, unter Umständen.
Wie schätzt du denn so einen Film an? Ich glaube, viele Hörer, wenn ihn gesehen haben, Werk ohne Autor, bei dem man ja so ein paar Dinge sozusagen über den Kunstmarkt mitnehmen konnte. Also ist das, was da drin gespielt wurde, komplett überzogen oder gibt es da auch so ein paar wahre Momente, wo du sagst, ja, so funktioniert es vielleicht auch wirklich?
Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass der Markt da so eine große Rolle gespielt hat.
Na, da ging es ja in der Szene als oder in den Szenen, als Tom Schilling so seine Kunst finden sollte, was sozusagen, was unterscheidet die Kunst vielleicht von anderen Künsten? Da hat er ja so verschiedene Werke produziert und hat versucht, die auch so ein bisschen zu vermarkten, bis sie dann weggeschmissen wurden. Also ist das wirklich so? Muss man sich das vorstellen, dass Künstler so entstehen?
Also interessant ist, dass der Tom Schilling ist quasi für diesen Film in die Lehre gegangen von einem von meinen Künstlern, Anselm Reile, der ist Professor in Hamburg und ist eigentlich ein sehr interessantes Beispiel auch. Also dessen Höchstpreis war mal 500.000 Euro für ein Bild in der Auktion und dann kam die Finanzmarktkrise und dann ist quasi sein Markt auch abgestürzt, weil er so ein Sinnbild dafür war. Und ist ein großartiger Künstler und der Markt hat sich auch ganz gut wieder gefangen. Der Tom Schilling ist bei ihm in die Lehre gegangen, um zu verstehen, wie sieht es aus an so einer Kunstakademie, wie funktioniert es, und war total entsetzt und meinte, wieso redet ihr denn die ganze Zeit? Weil die sitzen halt da zusammen und diskutieren ihre Arbeiten, ja, also die Studenten untereinander und verteidigen untereinander ihre Arbeiten, ja, da malt einer ein Bild und muss dann den anderen gegenüber sich der Kritik stellen. Und ich glaube, der Tom war irritiert, weil dachte so, wo ist denn das Genie? Wo ist denn jetzt hier quasi höhere Wesen befehlen mal dies oder jenes? Und am Prinzip sind Künstlerinnen und Künstler die Superunternehmer. Also sie sind eigentlich die Unternehmer wie Solo-Selbstständige, die sich erstmal um alles selber kümmern müssen und einen unternehmerischen Ansatz und Geist haben müssen.
Ich versuche mal, das so ein bisschen runterzubrechen auf die klassischen Kassenzone-Fragen. Normalerweise sind ja Händler von beliebigen Produkten, also beliebig austauschbaren Produkten und nicht so emotionalen, irrationalen Produkten wie Kunst. Und da ist ja die erste Frage, die sich mal stellt, woher kommen eigentlich die Kunden? Da gehen wir immer davon aus bei der Frage, dass es einen effizienten Markt gibt, dass es viele, viele Händler gibt, viele Hersteller gibt, die um den gleichen Kunden konkurrieren auf verschiedenen Kanälen, auf Online-Kanälen, auf Offline-Kanälen mit Katalogwurfsendungen. Wie kommst du an deine Kunden? Du bist ja auch Händler, du bist ja ein Zwischenhändler. Wie erreichst du deine Kunden? Und ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du ein großes Budget hast beim Thema SEO, SEA und auf das Thema hochwertige Fotokunst oder hochwertige Berliner Kunst optimierst, sondern an die kommst du ja anders.
Ja, genau, ich bin Händler. Ich bin Einzelhändler. Wir sind ja auch formal Einzelhändler.
Ist das quasi eingetragen? Also ist eine Galerie als Einzelhändler eingetragen, als Gewerbe?
Ja, genau. Ja, das hat uns auch quasi in diesen Corona-Regeln immerhin die Chance beschert, länger offen zu halten als die Museen. Und das ist auch ein bisschen ein Problem, dass wir quasi in so einer Zwischenphase sind. Aber also es gibt, wir werben um dieselben Kunden, wie Auktionshäuser das tun. Da gibt es jetzt zum Beispiel einen Partner von uns, mit dem wir auch arbeiten, ist Ketterer, das ist Deutschlands führendes Auktionshaus. Ich glaube, die machen so 60 Millionen Euro Umsatz oder sowas. Und dann, das kann man eben sehr transparent sehen, weil man ja nachvollziehen kann, wie viel die verkaufen. Die machen jetzt auch nicht so viel Private Sale, wie die Großen das machen. Also die Großen sind Christie's, Sotheby's, Philips, Bonhams. Die sind alle international tätig. Dann machen wir wir sind sehr groß im Vergleich zu den anderen deutschen Galerien, weil wir über 40 Mitarbeiter haben. In der Regel hat so eine Galerie, ist die selbst Eigentümer geführt oder hat vielleicht so 5 Leute, dann sind sie eigentlich schon relativ groß. Wir machen eben Messen, internationale Verkaufsausstellungen, Art Basel in Basel, Hongkong, Miami. Das haben wir aber, und da gibt es noch viele andere, Freeze und FIAC, das sind eben Verkaufsausstellungen, wo man dann zwischen 500 und 1000 Euro den Quadratmeter Standgebühren zahlt und dann dahin fliegt und die ganze Kunst mitbringt. Sehr umweltschädlich und das habe ich schon vor Corona angefangen, ein bisschen aufzuhören, weil ich irgendwie dachte, ist doch irre, ich schlepp das jetzt alles nach Hongkong und dann verkaufe ich es zurück nach Europa oder irgendwo anders hin. Und wir angefangen haben, alternative Konzepte zu überlegen, dass wir Partner-Pop-Up-Projekte starten oder eben, wir haben eine Galerie eröffnet dann in London, Tokio und jetzt machen wir noch einen in Seoul auf, wo wir an sehr besonderen Orten sind und in Seoul werden wir im MCM-Building sein. MCM ist so ein ehemals deutscher Luxustaschenhersteller und da haben wir ein Stockwerk. Und wir holen die Kunden eben aus Marktplätze wie AC Artnet, also Online-Marktplätze, aber auch über Social Media, Kunstmessen und interessanterweise auch einfach eine Menge Walk-ins. Ja? Also deshalb brauche ich eben auch einen Sales-Team-Manager, weil wir haben eben ein Sales-Team und die ist wirklich oft damit befasst, einfach nur Anfragen zu bearbeiten und zu versuchen, dann Upselling und Cross-Selling und sowas zu machen. Aber das ist noch nicht in dem Rahmen so strukturiert, wie es sein könnte. Aber eigentlich ist unsere große Herausforderung gerade, besser mit unseren Bestandskunden umzugehen, als jetzt unbedingt Neukundengewinnung. Also wir haben eigentlich mehr Kunden, als wir bearbeiten können.
Von wie vielen Kunden reden wir da? 1.000, 2.000, 3.000 Kunden?
Wir hatten insgesamt bisher 1.500 kaufende Kunden.
Aber dann habt ihr nicht das Problem, was ein klassischer B2C-Händler hat, sondern ihr habt ja so ein bisschen die Herausforderung wie ein B2B-Unternehmen. Also ihr müsst ja einfach alles über eure Kunden wissen, eine Art Datenbank haben, wo ihr dann irgendwie pflegt, der Alex, der kauft gerne Fotokunst, ist bereit, keine Ahnung, zwischen 500 und 5.000 Euro auszugeben. Wenn es besonders exklusiv ist, vielleicht sogar ein bisschen mehr, möchte dann immer auch den Künstler kennenlernen. Dazu Upselling-Potenzial im Bereich irgendwie Service, Aufbau, Transport, Lagerung. Also so würde ich mir das vorstellen.
Genau, gute Daten genau. Einem Galeristen. Ist ja, das so? Wir haben eben dann... da steht dann, interessiert sich für das und das, hat das schon gekauft, wollte damals das kaufen, hat es nicht bekommen, war mit dabei bei dem Event. Und jetzt versuchen wir eben gerade das abzubilden, dass wir auch sehen können, mit wem ist der denn noch verbandelt, weil ganz oft sind es Kohorten, ja. Dann hast du einen Sammler, also wenn du jetzt was kaufst, dann kriegt das der Philipp Westermeier mit und dann muss ich irgendwie wissen, wenn ihr beide euch jetzt für was interessiert, kann ich, manchmal habe ich ja nur eins, ja, und da muss ich gucken, wen priorisiere ich und wie mache ich das? Geht das nach Umsatz, geht das nach sozusagen Freundschaft oder was auch immer, weil wenn ich es dir dann verkaufe und der wartet auch auf eins, da muss man eben aufpassen. Und da sind wir gerade irgendwie am gucken, wie können wir sowas abbilden, deshalb so haben wir uns ja auch kennengelernt, weil das Ganze wollen wir ja auch online spiegeln. Wir wollen jetzt eine Member, wir wollen jetzt quasi all das, was ich beschrieben habe, König Edition, Souvenir, Galerie, also Merchandise, unlimitierte Handseifen und solche Sachen, Poster, wenn du so willst, auf 50er Limitierung und Prints und ähnliches oder auch limitierte Objekte, die wir jetzt schon sehr erfolgreich über Shopify verkaufen. Wir wollen eben die Unikatkunst, die bis 500.000 Euro kostet, wollen wir auch online anbieten. Gar nicht unbedingt, weil wir glauben, dass sie online konvertiert, sondern weil wir denken, wer geht schon in eine Galerie und lässt sich mal alles zeigen? Ja, dass du kommst und sagst, ich will mal jetzt wirklich, ich fange an, mich zu interessieren, ich will mal jetzt alles sehen. Ich habe das Potenzial, ich will mal alles sehen Und das kann, das macht ja niemand. Aber online schon, weil das ist ja interessant, wenn man sich das alles mal angucken kann und eine Meinung bilden kann. Da sind wir eben, da versuchen wir auch viel zu lernen aus dem Bereich, in dem du bist, und suchen da auch quasi die Nähe.
Okay, also ihr habt quasi kein Neukunden-Akquisitionsproblem. Ihr könnt euch also die Facebook- und Google-Ausgaben sparen. Das ist ja schon mal gut. Ihr habt quasi ein Bestandskundenthema. Dann Frage 2 ist in der Regel, wie loyal sind die Kunden? Also diese 1.500 in der Adressbank, die ja dann einen Großteil eures Umsatzes ja auch erklären müssen von 2025.
Ja, ganz kurz. Wir wollen schon Neukunden gewinnen für die Edition und die Souvenirs, weil das sind quasi anonyme Transaktionen, ja, die einfach laufen und auch das eine Mission ist, dass quasi Kunst auf diesem Niveau in sich verbreitet und da quasi der frühe Kontakt zu den Kunden jetzt schon entsteht, weil ich war oft lange gegen Editionen, habe dann wirklich bedeutende Sammler haben mir erzählt, dass sie nur über Editionen von renommierten Künstlern ins Sammeln gekommen sind, weil die sich die eben schon jung leisten konnten. Und so fängt quasi früh die Kundenbindung an. Und da machen wir auch richtig, wollen wir jetzt noch stärker mit, suchen wir gerade nach einer Agentur, die uns hilft, Performance-Marketing und solche Sachen zu machen. Mhm. Also wir sind schon natürlich auf Neukunden aus. Und diese 1.000, also auch ständig, deshalb fährt man ja auf Messen, wenn man quasi das nicht müsste, weil wir wollen ja neue Regionen auch erschließen, Asien und sowas. Es ist nur so, dass ich jetzt in der Beschäftigung mit Sales gemerkt habe, Neukunden ist wichtig, aber ich dann realisieren musste, wir sind total schlecht, was die Bestandskundenbetreuung angeht. Oder nicht total schlecht, das machen die schon alles toll, aber die sind halt da intuitiv. Es ist nicht Datensupport gesteuert, sondern es ist einfach nur, wenn du eine gute Betreuerin hast, dann macht die das gut. Und wenn sie nicht so empathisch und gut ist, macht sie es halt nicht so gut. Und die 1.500 Kunden sind keine aktiven Kunden, ne? Sondern ich denke, das Interessante ist mit dem Kunstsammeln, das kommt immer so in Phasen. Leute fangen an zu sammeln und sind wie in so einem Kaufrausch. Und dann ebbt es ab. Oder manchmal hat es auch sehr viel mit der Partnerin oder dem Partner zu tun oder mit einem neuen Haus oder mit einem Exit, den man gerade gemacht hat. Oder mit einer neuen Szene, in der man sich befindet, das ist jetzt nicht die und dann meistens ebbt es dann wieder ab und dann kommt es in der Regel wieder zurück, dass Leute dann auch sehr konzentriert, das ist eine echte Arbeitsbeziehung, wo wir auch zum Teil richtig Sachen suchen für jemanden oder eben genau diskutieren, wie kommt jetzt das richtige Werk in die Sammlung und vielleicht ist es vergleichbar mit Anlageberatung oder so, ja.
Aber um auf die Loyalitätsfrage nochmal zurückzukommen. Ach so, Entschuldige, ja. Wenn du jetzt von den 1.500 Leuten jetzt mal random irgendjemand anrufst, ja, das kann dem Michael, der hat vielleicht vor 3 Jahren mal was gekauft, so wie loyal ist der dir gegenüber im Vergleich, wenn dann irgendein anderer Galerist oder ich ihn anrufe und sage, hey Michael, ich weiß, du kennst es noch nicht, aber ich habe hier was für dich. Also ist er dir sehr loyal, hört dir erstmal zu und ist die Kaufwahrscheinlichkeit auch hoch, wenn das für ihn relevant ist? Oder sind das eigentlich sprunghafte Kunden, die gerne auch sozusagen zum nächsten, in Anführungsstrichen, hippen Galeristen abwandern, wenn der ihnen eine bessere Value Proposition verspricht?
Ja, also die sind schon sehr loyal. Vor allem, das Ding ist ja, oft steigen die ein und kaufen, viele kaufen quasi relativ früh. Und dann gehen die Preise hoch und dann können die sich oft die Sachen von derselben Position dann auch nicht mehr weiter leisten oder wollen es nicht. Ja. Und wenn ich dann aber cross-sellen wollen würde oder was Spannendes hätte, wo ich glaube, das könnte für die interessant sein, dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Was ganz oft passiert, ist, dass wir denen quasi jetzt den Supergraf-Maler vorstellen und die das kennenlernen bei uns und du dann aber noch eine Galerie hast in New York. Ja, also du, die New Yorker Galerie wird auf dich aufmerksam über uns, vermutlich, oder auch andere Ausstellungsteilnahmen und lädt dich ein, in New York eine Ausstellung zu machen und dann kaufen unsere Kunden, die bei uns nichts kriegen, weil wir nichts mehr haben, weil du eben so wenig machst und deine ganzen neuen Produktionen ist nach New York gegangen, kaufen dann halt in New York.
Okay, verstehe ich. Aber grundsätzlich, also ich versuche es nur zu vergleichen mit jetzt einem klassischen Modell wie jetzt nicht Amazon, Thomann. Also wenn ihr Kunden gewinnt und die auch in diesen Sammlerbereich fallen, also jetzt nicht sozusagen jetzt nicht da Seifen, sondern tatsächlich hochwertige Kunst, dann sind die sehr wertvoll für euch, weil sie loyal sind. Und wir haben ja das die dritte Frage vorhin ja schon einmal beantwortet, die Wertschöpfung, die ihr habt, beziehungsweise der Deckungsbeitrag, den ihr erwirtschaftet, irgendwas zwischen je nach Künstler 30-70%, je nachdem, wie gut du verhandelst, der ist ja signifikant. Das ist ja eine ganz klassische Handelsmarge, während jetzt der klassische Elektronikhändler wie Cyberport ja mit viel geringeren Margen auskommen muss, weil der Panasonic-Kopfhörer, den er verkauft, in einem Preiswettbewerb auch online ist. Und ihr habt jetzt exklusiv, also, oder?
Aber interessant ist, was, ja, so exklusiv nicht, aber schon semi-exklusiv, aber interessant ist, was du sagst, wir verhandeln nicht. Es ist immer 50-50.
Ah, okay.
Ja,
es ist immer gleich. Und das könnt ihr, weil du Johann König bist, oder ist das?
Nee, das ist marktüblich, das ist so.
Das ist marktüblich, okay.
Aber du kannst es im Prinzip ein bisschen vergleichen wie ein Uhrensammler. Der hat seinen Juwelier und dann gibt es limitierte oder selten hart zu bekommende Uhren und dann kriegt natürlich der Stammkunde den Zugriff. Wenn dann aber jetzt irgendwo die Patek kommt, die er sich schon lange kaufen wollte, dann geht er dahin. Da ist ihm die Loyalität zu seinem Juwelier sowas von egal, weil er will unbedingt diese Uhr haben. Und das ist bei uns im Geschäft genauso.
Okay.
Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also das ist auch total, man muss auch immer nach den besten Werken gehen und nicht nach irgendeiner persönlichen Bindung.
Du hast gerade auch von Messen gesprochen, wie Art Basel. Es gibt hier in Schleswig-Holstein gibt es auch so eine Messe, die heißt Nordart. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Und ein guter Freund von mir, der auch, ich würde wahrscheinlich schon Kunstsammler und hat auch schon viel Geld investiert, der lächelt aber nur darüber. Der sagt, das ist gar keine richtige Kunst. Da sind Leute, die versuchen sich irgendwie mit, die meißeln irgendwie einen großen Granitfelsen auseinander und schweißen da so ein Stahlgestell ein, stellen das in die Sonne und dann soll es Kunst sein. Auf der anderen Seite, wenn meine Frau da irgendwie hinfährt mit ihrer Bekannten, für die ist das so ein cooles Entertainment, mal was anderes. Wie schätzt du solche, also entsteht quasi aus solchen neuen Messen, aus solchen Märkten, entsteht da nachhaltiges Sammlerpotenzial für euch oder ist das überhaupt nicht relevant in deiner Szene?
Das ist überhaupt nicht relevant. Das ist wie Champions League und Leute, die ein bisschen auf dem Bolzplatz rumkicken. Aber ich finde, das ist trotzdem vollkommen zu respektieren. Also das ist der Typ, der den Stein auseinanderschraubt und den irgendwo reinschmeißt. Das finde ich auch, der tut das mit derselben Leidenschaft wie der Typ auf dem Bolzplatz und der teuerste Spieler, der halt irgendwie für 100 Millionen transferiert wird. Das ist ja quasi sehr ähnlich zum Sport oder so. Das Interessante ist nur, wenn deine Frau da jetzt was kauft für 5.000 Euro, die Chance, dass das jemals wieder nur annähernd in Wert jemanden gibt, der dafür irgendwas bezahlt, ist gern null, sondern du musst eher noch irgendwann die Verschrottung bezahlen.
Ja. Und ich glaube, da geht es auch oft um den Materialwert bei den Objekten, die dort verkauft werden.
Ja, aber das Interessante ist, wenn du quasi bei uns eine Skulptur für einen Garten kaufst, besteht halt zumindest die Chance, dass du ein X mal wieder resultierst. Der Treiber des Sammeln in Deutschland
ist... Verstehe ich, ja.
Weißt du, also das heißt quasi, wenn du die ganzen reichen Listen anguckst, alle kaufen Kunst und natürlich auch zur Dekoration und das ist auch um das Portfolio divers aufzustellen, aber es ist einfach auch eine Anlageklasse. Es ist einfach so, die ist eher mittelfristig, aber es ist und wenn du quasi jetzt das nötige Geld hast, ist man besser beraten, etwas zu kaufen auf der Art Basel oder von Galerien, die irgendeine Relevanz haben, für die Dekoration des Hauses, weil die Chance, dass das dann wieder mit einem Mehrwert oder zumindest werterhalten verkaufbar ist, die ist sehr hoch. Und je teurer du ein oder je relevanter, blutchippiger die Position ist, ist das eben, man würde sagen, wie Geld auf der Bank, aber im Moment ist es besser als Geld auf der Bank, weil es eben eine Wertanlage ist.
Das ist auch eine super Überleitung zu dem nächsten Blog, weil was wir ja gerade sehen an den Börsen, das hast du ja in diversen Clubhouse-Sessions, da sehe ich dich oft, zumindest sehe ich oft, Johann König hört irgendwo zu. Da haben wir ja gerade gesehen, dass da so ein Exzess gibt an den Märkten, weil die Leute mehr Geld zur Verfügung haben, als sie ausgeben können. Es gab eine spannende Statistik in den USA, das hat, weiß gar nicht, wo ich es letztens gesehen habe, ich glaube, es war New York Times, da wurde gesagt, da wurde aufgezeigt, dass in den USA durch Corona so 40 bis 60 Milliarden Euro Gehaltseinbußen zustande gekommen sind, also durch die Arbeitslosigkeit, aber durch die diversen Stimulus-Maßnahmen gibt es 1200 Milliarden mehr Geld, was die Leute ausgeben können. Ja, also dieser Arbeitsloseneffekt ist also ist recht gering. Und dieses mehr Geld, weil man das nicht ausgeben kann für Reisen und irgendwann sozusagen auch die Terrasse am Haus fertiggestellt ist, das geht halt oft an die Börse. Und das so, und die am stärksten profitierende Kohorte während Corona waren ja die Supervermögenden. Also sozusagen die Milliardäre sind sehr viel reicher geworden im letzten Jahr, unter denen ja auch sehr viele Kunstsammler sind. Das würde jetzt übersetzt bedeuten für mich, so als naiven Betrachter dieser Szene, das müsste ja ein Mega-Run auf diese Blue-Chips ausgelöst haben, die du ja auch ownst. Also Negativzins, ja, mehr verfügbares Geld, fehlende alternativen Anlagen, weil es gibt nicht mehr Mietshäuser in Berlin, die am Markt sind, sondern spätestens der dritte Investor kauft sich das dann einfach. Das müsste doch locker 20%, 30%, 40% Preisuplift gegeben haben bei den Blue Chips. Also das heißt jetzt nicht, dass die Nordart-Messe in Rendsburg ist, die, glaube ich, jetzt relativ viel verkaufen konnte, aber bei dir müssen doch die Telefone heiß gelaufen sein.
Ja, wobei interessant ist, dass diese ganzen Low-Art-Sachen auch gut liefen, weil die Leute ihre Häuser, also ihre Wohnungen dekoriert haben. Ja? Also
Low-Art, das ist den Begriff, muss ich mal aufschreiben.
Ja, das ist gemein. Lass uns nicht Low-Art definieren. Nee, aber nochmal zu das Problem bei den Blue-Chips ist, da hast du total recht, das Problem ist aber Angebot und Nachfrage, weil es gibt nicht genug Top-Angebot. Es gibt quasi nicht die, also interessant ist zum Beispiel hier der Citadel, ist ein Sammler auch von uns, der Griffin.
Mhm. Und von diesem Investmentfonds, der gerade genau. aufs Maul bekommen hat bei GameStop.
Ja, ja, okay. Genau. Der okay. ist wirklich, der ist mit gigantischen Summen in Kunst investiert. Sind die alle von denen? Und das hat den Kunstmarkt auch leider, muss man sagen, zu so einem Handel, zu so einer extremen Form gebracht, weil diese ganzen Hedgefondsmanager angefangen haben, Kunst zu kaufen und gar nicht anders können, als ihre Profession in ihr Hobby zu drücken. Ja? Also es gibt eben zwei Motive. Es gibt natürlich ganz viele Gründe, warum Leute Kunst sammeln. Aber der Mike Krieger zum Beispiel, der Instagram-Gründer, ist auch ein Kunde von uns. Und der kauft überhaupt nicht mit einer Asset-Perspektive. Also wirklich überhaupt nicht. Der diskutiert genauso viel über ein Kunstwerk, was 5.000 Euro kostet, wie eins, was 500.000 Euro kostet. Aber die anderen sind da eben... Also ein anderer Kunde von uns zum Beispiel, der Andy Hall, der war Ölhändler bei Goldman Sachs, hat jetzt so ein Schloss gekauft in Niedersachsen, wo wir gerade eine Ausstellung kuratiert haben. Das kann ich wirklich sehr empfehlen, ist unglaublich anzuschauen. Ist richtig wie so ein Wallfahrtsort geworden. Aber das ist so, es gibt, um auf deine Frage zurückzukommen, es gibt da eine riesen Nachfrage, aber es gibt eben nicht so viele Top-Lose, die man da vermitteln kann. Und da kommt das Interessante ins Spiel. Und da kommen sozusagen die Connoisseure ins Spiel. Weil, und deshalb glaube ich, ist es auch so spannend für Leute wie dich und andere aus der quasi smarten Technologieszene. Man kann sich selber da verwirklichen und für sich Dinge entdecken, wenn man eine Leidenschaft dafür entwickelt, die man vor anderen erkennt. Und da Early Adapter-mäßig quasi zum eigenen Vorteil und Leidenschaft investieren kann. Ja, also du kannst jetzt zum Beispiel sagen, du fokussierst dich auf irgendwas Besonderes, was vielleicht am besten auch noch mit dir zu tun hat oder mit gemeinsam dich mit deiner Frau verbindet oder so. Und dann wirst du, ich habe viele Kunden, die kommen überhaupt nicht aus der Kunst, die kennen sich besser in vielen Bereichen aus als ich, weil die sich so darauf fokussieren, weiß ich nicht, Alicia Quade oder ihre Generation an Künstlern oder so, dass die dann so speziell sich anfangen, damit auszukennen, und dann da eben auch, sage ich mal, zum Beispiel Werkphasen erkennen, die noch nicht so vom Markt bevorzugt sind, die sie dann kaufen, so wie der Andy Hall zum Beispiel, ja, dieser Öl, ehemals Ölhändler, der kauft vor allem Künstlerinnen und Künstler, die unterrepräsentiert sind und erkennt quasi da Talente, die noch nicht vom restlichen Markt erkannt worden sind und ist, glaube ich, letztendlich durch seine Kunstsammlung dann auch zum Milliardär geworden.
Das ist ja so ein bisschen wie Stockpicking am Aktienmarkt. Wenn du jetzt mal Mike Krieger da von Instagram, wenn man mal sich anguckt, was der gekauft hat in den letzten 10 Jahren versus Andy Hall war, glaube ich, der andere Name, und mal vergleicht, sozusagen, wo ist die Wertentwicklung tatsächlich höher? Ist es dann wirklich so, dass derjenige, der sich da aus einer reinen Emotion heraus mit befasst, wie der Instagram-Gründer, dass der schlechter läuft in der Wertentwicklung, also dass dann teilweise auch Bilder oder Werke dann deutlich unter dem Einstandspreis wieder verkauft werden müssen, als der professionelle Sammler, der sich ja dann auf bestimmte Themen spezialisiert, der dann Stockpicking betreibt? Ist das so? Also ist quasi...
Das kommt ein bisschen drauf an.
Premium so viel höher?
Ja, verstehe ich. Einmal ist es natürlich nicht genau messbar, weil es ja, das ist etwas, woran ich gerade arbeite, was ich versuche, wie eine Börse oder irgendeine Form zu finden, dass man die Sachen wirklich, oder Fractional Ownership, dass man Dinge einfach direkt traden kann, weil jetzt sind ja ganze Family Offices, die sind ja nicht in der Kunst drin. Das machen die Leute alles immer aus ihrer Privatleidenschaft. Aber das Interessante ist, wenn du dich super auskennst und eben, wie du sagst, connoisseur-mäßig Picking machst, kannst du natürlich gigantische Renditen haben. Ich habe einen Sammler, der ist immer, ist schon 25 Jahre her, ne? Aber der ist immer im Osten, auf Flohmärkten hat er Vintage-Fotografie zusammengesammelt und gekauft, ist auch demnächst bei mir im Podcast, und hat dann diese Fotosammlung ans Getty-Museum verkauft für 3 Millionen D-Mark. Und der war... kam irgendwie aus Bottrop und hat eben einfach nur sich mit Fotos ausgekannt und hat damit dann ein Vermögen gehabt, womit er dann weiter zeitgenössische Kunst gekauft hat. Also so einfach ist es heute nicht mehr, aber diese Möglichkeiten gibt's. Aber wenn du im Top-End-Niveau kaufst, kannst du eigentlich nicht so viel falsch machen. Das ist wie bei den Aktien. Ja? Also wenn du quasi auf renommierte Titel setzt, klar kann das mal was schief gehen, aber im Querschnitt ist das an sich, das ist ja so verrückt, dass zum Beispiel der Helge Achenbach, der ja die Familie Albrecht da beraten, aber auch betrogen hat, obwohl der ich weiß nicht mehr, wie viel Millionen es war, ich glaube 60 Millionen oder sowas Verrücktes mehr abgerechnet hat, sind die trotzdem jetzt im Plus und zwar deutlich. Damit hat er ja argumentiert und hat gesagt, ich habe gar nicht betrogen, weil euch ist ja gar kein Schaden entstanden, was natürlich Quatsch ist, weil falsch abrechnen ist falsch abrechnen. Aber es ist eine gute Frage, das kann ich nicht genau sagen, aber ich glaube, dass jemand, der, weil es ist ja auch so, wenn ich jetzt den Andy Hall drüber nachdenke, der liegt ja nicht immer richtig, der kauft ja auch Positionen, die sich nicht so gut entwickeln und dann liegt er aber natürlich doch immer richtig und das ist das, was Kunst so toll macht, weil es hat ja für ihn zu dem Moment gestimmt und es macht in der Sammlung dann auch immer noch Sinn. Ja, das ist ja was, wir haben jetzt viel über Markt und so geredet, was Kunst ja wirklich macht, ist das Leben besser und Energie teilen, die man einfach nicht hat, wenn man Kunst nicht hat. Deshalb versuchen wir auch auf diesen ganzen Kanälen Leute in die Kunst zu holen, gar nicht, um denen allen Kunst zu verkaufen, sondern weil wir finden, dass die Kunst nicht den Stellenwert in unserem Leben hat, die es haben sollte. So wie die Musik oder die Literatur oder der Film. Kunst gilt immer noch als, dass man irgendwas wissen muss und sich, wie du selber ja gesagt hast, du würdest dich nicht so gut auskennen. Spielt überhaupt keine Rolle. Ich muss doch auch nicht Literaturwissenschaften studiert haben, um ein Buch zu lesen und ich muss auch nicht verstehen, dass der Thomas Mann sich in dem Zauberberg irgendwie auf Goethe bezieht, wenn mir die Geschichte gut gefällt. Ja, das, also der mehr weiß, sieht mehr, aber das braucht man alles nicht. Es gibt beim Kunststück
darum, ob man gefällt. Aber das Buch von Thomas Mann kostet halt nur 25 Euro, während vielleicht das Bild, was mir gut gefällt, 25.000 Euro kostet. Da gibt es also schon eine Hürde.
Aber du kannst ja ins Museum gehen und es dir anschauen. Es geht ja nicht, man muss ja nicht alles kaufen, ja. Und wenn du dann merkst, okay, Wahnsinn, die Katharina Grosser Ausstellung im Hamburger Bahnhof, die hat mich so geflasht, dann kannst du bei uns eine Edition kaufen für 1.000 Euro, die von ihr signiert ist und mit der Hand zerknüllt und immerhin noch einen Bezug dazu hat. Und dann trägst du quasi diese Erfahrung der Ausstellung immer noch mit dir, jedes Mal, wenn du an diesem geknüllten Editionsprojekt, was wir herausgeben, vorbeikommst.
Okay, dann, ich bin ja ein großer Freund vom Timeboxing, anders als viele andere Podcasts, haben wir nur noch 10 Minuten, bis der Inlandsflug hier vorbei ist. Wir brauchen mal ein anderes Äquivalent zum Inlandsflug. Jetzt mit Corona funktioniert das nicht mehr so gut, wie lange ein Podcast sein darf. Vielleicht
Das Workout.
Vielleicht ist das die Dauer, die man braucht, um sich bei Microsoft Teams einzuwählen. Das dauert auch manchmal so lange. Nee, kleiner Spaß. Die Frage, die natürlich noch auf jeden Fall brennt, ist die Online-Frage. Also wie, wenn du jetzt progressiv online Werke vom neuen Maler Supergraf vermarktest. Mhm. Ja? Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du da über einen Kanal wie Instagram, wo ja auch dann, den du ja gerade aktiv bespielst, hast du auch gerade gesagt, oder im Podcast, Leute kennenlernst, die darauf aufmerksam werden, die es dann blind kaufen, die dich nicht persönlich kennen, die vielleicht auch einen Sales Manager nicht persönlich kennen, die vielleicht nur das Brand wahrnehmen und dann sehen, oh, das Supergraf-Werk, das hat schon irgendwie 5.000 Likes in deinem Instagram, das will ich haben. Ich kauf das und dir dann einfach über einen Online-Shop oder kurz anrufen und sagen, hier, schick mir das zu, die quasi blind kaufen, die außerhalb der Reihe sind, die nicht ein Sammler sind, den du kennst, sondern die dann wirklich wie in einer E-Commerce-Transaktion über einen Single-Page-Checkout dir 5.000 oder ja, du hast jetzt ja 4.000 Euro gesagt, das ist jetzt natürlich, bin ich ein bisschen enttäuscht, aber ist okay, 4.000 Euro überweisen.
Nee, bei Super, das wird ja alles wechseln. Also Supergraf-Bilder brauchen wir gar nicht erst versuchen, online zu verkaufen. Die würde ich auch nicht online einstellen, weil wenn ich jetzt Supergraf vertrete, dann baue ich ja dessen Karriere auf. Das heißt, ich werde so genau gucken, wer das Bild von Supergraf bekommt, weil das ist ein Geschenk.
Das sind ja alles super Bilder. Ja.
Das spielt gar nicht so eine große Rolle, sondern der, also natürlich schon, aber da gibt's bessere und schlechtere, das ist immer so, ja, nie ist alles gleich gut, aber ich suche mir natürlich die Kunden aus, die einen Supergraf kaufen dürfen, weil wenn du jetzt einen Supergraf kaufst bei mir, dann kannst du davon ausgehen, dass du, weil der Supergraf macht ja nicht so viel, dass das ein wirklich nachhaltig gutes Investment ist. Und das verkaufe ich zum Beispiel aber nicht an Leute, wo ich weiß, die verkaufen es sofort wieder, weil das kann ich selber, dafür brauche ich es denen nicht geben, ja. Sondern ich verkaufe das an Leute, die schon andere Künstler haben, die Relevanz haben. Aber das würde ich nicht online einstellen, beziehungsweise ich würde es machen, aber nicht mit Sofortkauf, sondern ich würde es online einstellen und gucken, was kommt und dann sehen, mit wem habe ich es zu tun. Oder nur für
Kunden, die schon 5-mal bei dir gekauft haben. Das empfehle ich auch vielen anderen Kunden, die mit uns bei Spryker über Geschäftsmodelle diskutieren. So kann man ja auch Exklusivität erzeugen. Genau. Also man kann quasi im Sortiment, aber es ist nur kaufbar für jemanden, der sich einloggt und schon mindestens diese Stufe 5 Käufe erfüllt hat. Für den wird quasi der Kauf freigeschaltet.
Genau, das ist der Plan. Aber das versuche ich gerade mit Shopify abzubilden. Ich dachte ja ein bisschen, ich kriege hier so eine kostenlose E-Commerce-Beratung. Jetzt habe ich so viel geredet.
Ja, aber das können wir im Nachgang noch machen. Das ist kein Problem. Habe ich schon, also insbesondere dieser irrationale Teil an der Kunst, den finde ich halt spannend. Also diese, ja, teilweise natürlich scheinbar Exklusivität, diese sehr stabilen Margen in einem Markt, der extrem Corona geeignet ist, weil Leute ja auch Kunst dann zu Hause haben wollen. Plus der Wegfall natürlich vieler Messen, der ja Galeristen wie dich zwingt, neue Zugänge zu Kunden zu ermöglichen. Da habe ich schon eine ganze Menge.
Verrückten Kosten, die Messen halt mit sich bringen auch, ne? Also das ist ja wirklich, also eine Kunst, wenn wir eine Messe machen, eine ordentliche Messe, dann ist das nicht unter 250.000 Euro zu machen.
Als Aussteller auf einer Art Basel zum Beispiel.
Ja, also mit allem drum und dran, mit Flügen, Dinner, Event und so, ja. Aber was ich noch erzählen wollte mit dem Onlinehandel, warum wir das, ich gehe dann zum Beispiel auf meinem privaten Instagram-Account, mache ich dann so Reels und zeige dann immer Sachen, die wir bei uns haben, ja. Und ich habe, glaube ich, bei jedem Mal gibt es 2-3 Anfragen, wo Leute sagen, sag mal, was kostet das? Davon manchmal kenne ich die Leute, manchmal nicht. Und ich würde sagen, jeder 10. konvertiert in den Verkauf.
Na, krass. Können wir vielleicht können wir ja einen Deal machen. Pass auf, also sind ja hier bei Kassenzone, das ist ja eine sozusagen eine aufstrebende Hörerschaft. Das Thema E-Commerce scheint sich ja durchzusetzen. Das heißt, der eine oder andere wird vielleicht auch eine Marke übrig haben, um Gunst zu kaufen. Wir können auch Folgendes machen. Die Leute, die diesen Podcast hören, können dir bei Instagram, du bist ja bei Instagram verfügbar, können dir eine Direct Message schreiben und sagen, Johann, ich habe den Podcast gehört. Ich möchte dieses exklusive Ding, was es nur für Kassenzone-Hörer gibt, eine Edition von was auch immer. Dann können wir ja schauen, ob das funktioniert. Ich glaube, also ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Ich würde mich dann unter meinem Namen unter Supergraf bei dir melden. Und das gibt's nur für Leute, die hier zugehört haben und den Code Kassenzone nennen können. Und damit baut man sich ja dann vielleicht eine ganz spannende Kohorte auf. Wäre das was, wo du einspielst?
Ja, dann musst du aber natürlich, wichtig ist ja, dass du dich da noch mit einbringst und wir etwas aussuchen, was Supergraf approved ist, wo der Supergraf sagt, okay, da gehe ich auch mit.
Das machen wir im Nachgang, ja. Das verraten wir nicht, aber die Leute, die sich wirklich für Kunst interessieren, die können Johann jetzt schreiben. Wir haben ja den Podcast, der wird ja erst nach ein paar Stunden hochgeladen, nachdem ich es aufgenommen habe. Wir suchen uns gleich was aus.
Wie findest du das hinter mir?
Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen.
Wird das jetzt schärfer, wie bei deiner Top-Kamera?
Ja, ich hab schon gesehen. Aber
lass uns das genau nehmen. Das ist auch nicht so teuer. Das ist eine Künstlerin, die wir gerade vor uns ausstellen. Die heißt Claudia Kommt, ist ein absoluter Rising Star in der Schweiz. Also harter Sales Pitch, aber was schon mal nicht so schlecht ist, weil wenn die Schweizer sich identifizieren mit einem Künstler, da ist viel Geld und eine hohe Identifikationsstufe. Die ist renommiert, war auf allen wichtigen großen Ausstellungen, ist in vielen Sammlungen, wird von mir vertreten und der Barbara Gladstone Galerie, einer der wichtigsten Galerien in New York, wird gesammelt von Leonardo DiCaprio und Francesca von Habsburg.
Und das Bild, was hinter dir ist, in welchem preislichen Rahmen bewegt sich das dann?
Das ist eine Edition, die wir zusammen mit der Art gemacht haben, dem Kunstmagazin, was auch schon mal ein guter, also wichtig ist, wenn man sich nicht so gut auskennt, einfach erste Frage ist, gefällt's mir? Dann zweite Frage ist, zweite Frage ist, gibt es etwas, ist es typisch für die Künstlerin? Ja, also wenn jetzt jemand eigentlich immer Figuren malt und dann ist keine Figur drauf, ist das nicht gut, ja? Oder jemand, der immer abstrakt malt und dann ist es das einzige Bild, wo eine Figur drauf ist, dann liegt man einfach falsch. Es sei denn, man hat eine riesige Sammlung von diesem Künstler und sagt, ich habe alle möglichen, deshalb ist das für mich wichtig in dem Kontext. Aber wenn es nur jetzt um ein Ding geht, sollte man schon gucken, entweder es gefällt einem so, dass einem alles egal ist, aber das Ziel sollte schon sein, dass es repräsentativ für das Werk steht. Sie macht Skulpturen vor allem, aber auch Bilder, die immer mit Natur und mit so Geometrie zu tun haben. Was wir hier sehen, sind ja diese Wellenlinien und es geht stark um Natur, die ist dargestellt jetzt hier durch das Blau, wie so ein Meer oder Wasser. Und was sie eben ganz viel macht, ist, sie arbeitet mit dem Motiv Kaktus, weil sie macht aus allen möglichen Materialien Kakti, also aus Holz, Marmor und so weiter. Deshalb ist das ein sehr gutes und typisches Bild. Das Einzige, was man vielleicht ein bisschen bemängeln kann, dass es ein bisschen mehr Farbe drauf sein könnte. Aber dafür ist es auch schön zurückhaltend und ich weiß jetzt nicht, was es kostet. Ist nicht teuer, 2.000 Euro oder sowas.
Und wenn es jetzt mehr als einen Interessenten gibt, hätte die Claudia Comte da noch 2-3 weitere Bilder, die sie an die Kassenzone-Hörer geben könnte über dich?
Klar, es gibt noch andere Motive mit Korallen und sowas. Aber von diesen, das ist halt auch angenehm. Ich glaube, das ist jetzt hier limitiert auf 25 oder so.
Okay, das limitieren wir jetzt mal auf die Kassenzone-Hörer. Ich brauche dann nachher mal ein Foto davon, dann stelle ich das quasi als für diese Podcast-Folge als Bild ein. Dann können sich die Leute schon mal was vorstellen, um welches Bild es gibt. Wenn ihr so ein Bild erwerben möchtet von Claudia Comte, dann redet direkt mit dem Johann. Das kann man jetzt nur noch als Kassenzone-Hörer.
Und das muss ich dann aber schnell ändern, weil das ist im Moment noch eingestellt auf editionkönig.com.
Ja, aber das ändern wir gleich, wenn der
Podcast. Ja, das ändern wir jetzt, genau. Das ändern wir, weil jetzt ist ja noch nicht live, dann ändern wir gleich im Anschluss.
Erzeugen wir auch Nachfrage. Johann, vielen Dank, das hat mir mega viel Spaß gemacht.
Alex, ich danke dir.
Claudia Comte, Sammler und die E-Commerce-Tricks und Ideen, die ich mir noch in der Zwischenzeit überlegt habe, während des Podcasts, die verrate ich dir gleich. Vielen Dank.
Super.
So, wer jetzt Lust bekommen hat auf das Bild, auf die Edition von Claudia Comte, der kann in den Link klicken oder auf den Link klicken in den Shownotes. die führt zu einer passwortgeschützten Seite auf der königgalerie.com und ihr könnt auf dieser Seite die Edition erwerben. Das Passwort ist Edition König. E groß, K groß, König mit OE. Dann könnt ihr euch da einloggen und vielleicht ist ja der ein oder andere dabei von euch, der das Bild genauso cool findet wie ich. Die Geschichte von Claudia ist ziemlich cool, die Bilder sind ziemlich cool und vielleicht schaffen wir es jetzt ja hier einen kleinen Sammlerboom zu verursachen für diejenigen unter euch, die noch ein bisschen Geld übrig haben aufgrund der hohen Gewinne der GameStop-Aktien oder der anderen Meme-Aktien, die in den letzten Wochen ja gut gelaufen sind. Ist das, glaube ich, eine gute Anlage. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge am Wochenende mit Udo Kieslich. Da reden wir wieder über Online-Food. Da ist ja eine ganze Menge passiert in den letzten Wochen und Monaten.